Wir fahren weiter mit den Quasten und lesen dazu aus 4. Mose 15 das Gebot, das Israel gegeben wurde diesbezüglich. Liest du, Pascal, Verse 37 bis 41.
Und der Herr sprach zu Mose und sagte: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Kleidung machen, bei ihren Geschlechtern, und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus blauem Purpur setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, euch an alle Gebote des Herrn erinnert und sie tut, und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhurt, damit ihr euch an all meine Gebote erinnert und sie tut und eurem Gott heilig seid. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott.
Danke. Also es ist so, das sind solche Tzitzit, die man heute als Orthodoxer so an den Kleidern trägt, rechts und links. In Erfüllung von diesem Gebot. Und was ist der Sinn davon? Wenn man im Alltag da auf seine Kleider blickt, wieder mal die Hosen zurecht macht, sieht man die wieder und das erinnert, oh, wir müssen auf Gottes Wort achten. Ich habe mal in Thailand darüber gesprochen und habe versucht, das ihnen zu erklären und habe ihnen gesagt, das ist so ähnlich wie, wenn man weiß, Tante Zia kommt an um 17 Uhr am Bahnhof in Bangkok und man muss sie abholen, macht man sich ins Nastuch einen Knopf. Ja? Und sobald man mit dem mal reingeht in den Sack, Knopf sieht, oh, ich muss Tante Zia holen am Bahnhof. Und so sei das eben gegeben worden, damit man immer wieder daran erinnert wird, an die Gebote Gottes, sie auch im Alltag konkret umzusetzen. Und nachher habe ich dann erfahren, das ist eben so, wenn man eine Kultur nach und nach kennenlernt, und das würde mir jetzt auch nicht mehr passieren, da habe ich erfahren, die Thailänder haben keine Nastücher, aus Stoff, nur Papiernastücher. Geht natürlich nicht. Ja, aber Sie haben dann doch verstanden, was gemeint ist. Und jetzt sehen wir, also eine Purpurschnur aus blauem Purpur. Man hat ja für viele Jahrhunderte nicht mehr gewusst, wie man blauen und auch roten Purpur herstellt. Das Wissen ging verloren. Und es ist eine ganz dramatische Geschichte, die im 19. Jahrhundert begonnen hat, wie man das wieder entdeckt hat. Also wirklich fantastisch. Es gibt von mir einen Vortrag auf dem Internet, auf Sermon Online zum Thema und da erkläre ich das ein bisschen. Also grandios. Aber seit noch nicht so vielen Jahren weiß man das wieder und jetzt versteht man auch, wenn man in Israel so die Ultraorthodoxen betrachtet, sieht man, die meisten haben nur weiße Fäden. Nichts Blaues. Warum? Ja, weil man eben seit dem Mittelalter nicht mehr wusste, wie das produzieren. Und darum haben die Rabbis gesagt, dann gar kein Blau. Nichts Falsches, also lieber einfach weglassen. Aber jetzt sieht man auch schon Orthodoxe, die haben das auch schon mitbekommen, wie man das macht. Es ist natürlich teuer. Blauer Purpur stellt man ja her aus Purpurschnecken. Und man muss wissen, wie man die da eindrücken muss. Und dann kriegt man einen kleinen durchsichtigen Tropfen. Und je nachdem, ob man ihn dem Sonnenlicht aussetzt oder ihn gerade nicht im Sonnenlicht aussetzt, kriegt man die Variante blauer Purpur oder roter Purpur. Es gibt eine chemische Reaktion, die ist irreversibel. Also vielleicht haben wir in der Schule gelernt, da die Formel, chemische Formel, dann Pfeil, das ist der Reaktionspfeil und dann das Ergebnis. Ja? Und es gibt solche Reaktionen, die sind reversibel, die gehen dann wieder zurück, dann brauchst du einen Pfeil zurück, oder das ist nur ein Pfeil nach vorne. Nachher ist das fix, das ändert sich nicht mehr. Also blauer Purpur bleibt jetzt blauer Purpur, aber teuer ist das Zeugs. Es gibt eine Firma in Deutschland, die verkauft zurzeit 1 Gramm für über 2000 Euro. Das ist viel wertvoller als Gold. Ja, Goldpreis liegt ja bei 40 bis 50 Euro, das Gramm. Aber da, 1 Gramm, über 2000, und das war auch ziemlich teuer, da diese Fäden, die ich gekauft habe. Ich habe so rund 70 Schweizer Franken für diese paar Fäden bezahlt. Also normalerweise kaufe ich nicht so ein. Aber ja, als Illustration kann man nachher dann noch hier anschauen und aus der Nähe bewundern. Jetzt, was ist die Bedeutung? Das Weiß erinnert an Reinheit, Gerechtigkeit. Und das wird hier gesagt eben, wenn ihr sie anseht, euch an alle Gebote des Herrn erinnert und sie tut, dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen oder euren Augen nach, den ihr nachhurt, damit ihr euch an alle meine Gebote erinnert und sie tut und eurem Gott heilig seid. Heiligkeit im Alltag. Treue Hingabe an den Herrn im Alltag. Und blau, die Farbe des Himmels, erinnert daran, das ist nicht Menschenwort. Das ist Gottes Wort. Und hat seinen Ursprung im Himmel. Und darum blau. Der Herr sagt eben nicht die Gebote von Mose, sondern er sagt, damit ihr euch an alle meine Gebote erinnert. Das sind die Gebote Gottes. Und so soll das im Alltag daran erinnern, die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes und hat Autorität, nicht nur eben an einem Tag in der Woche, sondern an allen Tagen in der Woche und soll praktisch umgesetzt werden. Ganz im Sinn, wie eben die Tora damit in Verbindung gebracht wird, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. 5. Mose 6. Ja, das wird ja damit den Riemen mit in Erinnerung gerufen. Und im Neuen Testament sagt der Herr Jesus im Blick auf die Gebote, die er als Messias den Gläubigen gegeben hat, der Gemeinde, Johannes 14, sagt er, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Die Liebe zum Herrn kommt darin zum Ausdruck. Und so gibt es eben die Wichtigkeit, dass wir auch im Alltag immer wieder an Gottes Wort erinnert werden. Aber seht ihr, diese Fäden, die sind da ziemlich lang. Die müssten nicht so lange sein. Und der Herr sagt eben, ich mache die Quasten groß. So richtig eindrücklich, dass Leute sehen. Aber es reicht ein bisschen, ein paar Fäden zu haben. Und man erinnert sich daran, das Wort Gottes umsetzen in Treue und daran denken, das Wort hat Autorität in meinem Leben. Es ist Gottes Wort, es ist nicht Menschenwort. Und da kann man nicht einfach damit so umgehen. Ich habe das mal erlebt, da habe ich mit einer Frau gesprochen, also eine Gläubige. Und da habe ich gesagt, aber das steht so und so da in der Schrift. Und sagt sie, ja, bei mir ist das im Moment nicht dran. Wie bitte? Man kann doch so mit der Schrift nicht umgehen. Bei mir ist das im Moment nicht dran. Das Wort hat Autorität. Und zwar über unser ganzes Leben. Aber eben, auch nicht so, dass wir das eben an die Glocke hängen, wie bibeltreu wir sind und wie wir uns bemühen, an alles genau zu halten. Nein, machen wir es einfach. Ja, also das ist der Ausdruck von Prahlerei in Matthäus 23, 5. Bluff, würde man auf Englisch sagen. Und das ist nicht das Gleiche wie Liebe zum Herrn. Und dann Vers 6, da geht es schon um das Thema Liebe, aber eine spezielle Art von Liebe. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen. Was ist das Problem hier?
Suche nach Ehre.
Suche nach Ehre. Hochmut, Stolz. Und das geht dann auch weiter in Vers 7. also nicht nur einfach die Ehrenplätze einnehmen wollen, sondern was ist auch noch das Problem?
Sich Rabbi nennen zu lassen.
Ja, den Titel Rabbi zu tragen. Übrigens, ich passe ja die Elbenfelder CSV für mich ständig an mit Notizen, wo ich die Ausgabe, die eigentlich ein Mischtext ist, zwischen Mehrheitstext sehr oft, aber manchmal auch Minderheitstext von SDA Land. Leider. Man kann so deutlich zeigen, dass der Mehrheitstext, also die Masse von diesen rund 5800 Handschriften, die wir haben vom Neuen Testament, die eine so große Übereinstimmung zeigen, dass die den ursprünglichen Text wiedergeben. Und da eine kleine Korrektur, die ich mir so eingetragen habe. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi, nein, Vers 7a, und von den Menschen Rabbi, Rabbi genannt zu werden. Zweimal. Rabbi, Rabbi. Ja, lieben diesen Titel. Ja, und dann sagt ja der Herr auch, lasst euch auch nicht Lehrer nennen, auch nicht Vater, auch nicht Meister. Jetzt haben aber einige Österreicher ein Problem. Ich weiß, die schreiben ja überall hin, dass sie Magister sind. Und man spricht die Leute sogar an mit Herr Magister. Das würden wir in der Schweiz nie machen. Ja, Schweizer sind wieder ein anderes Volk. Das zeigt den Stolz anders. Und in Deutschland auch nicht. Aber Doktor schon. Ja, Frage. Nächster Arztbesuch. Darf man noch sagen, guten Tag, Herr Doktor?
Viele sind ja gar keine Doktoren. Also
keine ja, immer mehr, immer mehr. Das ist so eine Sache. Ja, natürlich. Die können auch ohne den Doktortitel was, aber es ist doch noch eine Vertiefungsarbeit, die sein, aus meiner Sicht einen Sinn hat. Aber eben, die Frage ist, wenn einer den Doktortitel hat, darf man ihn überhaupt so ansprechen oder im Blick auf Matthäus 23 sollte man das nicht tun?
Also der Patient meint ja eigentlich die Person des Arztes, ja, wenn er den anspricht.
Ja, natürlich.
Also,
der Patient spricht den Arzt als Doktor an.
Werde ich gefragt, ich muss zum Zahnarzt oder zum Doktor.
Ja.
Dann meine ich nicht den Titel, sondern seine Berufsausübung.
Ja, natürlich. Aber wenn du dann beim Zahnarzt bist, darfst du ihm sagen, guten Tag, Herr Doktor Müller. Ja, aber hier sagt der Herr, ihr aber lasst euch nicht Rabbi, Rabbi nennen. Rabbi heißt übrigens mein Großer. Also das ist ein Ehrentitel. Ja, und eben, wenn der Herr sagt, lasst euch auch nicht Meister nennen, denn euer Meister ist nur einer, der Christus, Vers 10. Magister heißt der Meister. Mastertitel. Es geht um geistliche Titel. Ja. Ich meine, auch im Alten Testament sehen wir, dass der König angesprochen wird mit Herr König. Mit Ehrentitel. Und eben das Neue Testament lehrt, dass wir die Ehre geben, dem die Ehre gebührt. Können wir kurz aufschlagen? Römerbrief. Vers 7. Kapitel 13. Verzeihung. Römer 13, Vers 7.
Gebt allem, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt.
Ja. Und darum ist es nach wie vor okay, wenn der Zahnarzt nicht sagt, bitte lassen Sie Doktor weg, solche Ärzte gibt es auch, dann darf man ruhig mit gutem Gewissen den Titel verwenden. Es geht nicht um einen geistlichen Titel. Und ein Beispiel im Neuen Testament, Herr König habe ich schon erwähnt, im Alten Testament, aber 2. Johannesbrief, Vers 1. Johannes schreibt hier an eine Frau. und ihre Kinder.
Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit.
Danke. Also, bei Frau, da steht im Griechischen Kyria. Die Elberfelder hat die Fußnote 1. Wörtlich, W-Punkt, wörtlich Herrin. Also er spricht sie nicht einfach so an, sondern mit dem Titel Kyria. Und das weist darauf hin, dass sie sozial eine ganz hohe Position hatte in der römischen Gesellschaft. Er benutzt den Titel, aber es ist kein geistlicher Titel. Und Rabbi Rabbi ist also schon ein Problem, wenn zum Beispiel messianische Juden, es gibt manche, die verkaufen sich als Rabbi. Ja, bestehen, auf dem Internet findet man die, messianische Gemeinden, wo man eben spricht über ihr Pastor, das ist der Rabbi der messianischen Gemeinde so und so. Ist ganz klar falsch. Aber wie ist es mit dem Titel Pfarrer? Das ist ein geistlicher Titel. Und der Herr sagt, lasst euch nicht Rabbi, Rabbi nennen. Aber eben, wenn er sagt, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Und da meint er eben geistlicher Lehrer, dass man das nicht als Würdetitel verwendet. Und darum war mir das auch wichtig, meine Doktorarbeit nicht als geistlichen Titel zu machen, sondern ich habe das im Rahmen von Archäologie gemacht und rabbinischer Literatur. Eben ganz bewusst kein geistlicher Titel. Und ich hätte auch das Recht, den Titel Pfarrer zu führen. Gut, der ist eigentlich sowieso nicht geschützt. Aber ich meine jetzt von den Abschlüssen hier, aber ganz bewusst wird das als falsch, als unbiblisch, als nicht richtig verurteilen und ablehnen. Geistlicher Titel. Also, ihr aber lasst euch nicht Rabbi, Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Aber das bedeutet nicht, dass die Gläubigen im Neuen Testament nicht Schriftgelehrte sein könnten. Nur lassen sie sich nicht so nennen, als Titel. In Matthäus 13, da sagte der Herr Jesus in dem Gleichnis, in den Gleichnissen von dem Reich der Himmel, das Reich der Himmel in Matthäus ist ja ganz speziell ein Ausdruck für das Reich Gottes. Und an vielen, vielen Stellen, das Reich Gottes in der heutigen Zeit, wo der König im Himmel ist und die Knechte sind hier auf der Erde. Man kann also sagen, Reich der Himmel im Sinn von die Christenheit. Und was sagt der Herr Jesus in Matthäus 13, Vers 51?
Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt.
Ja, also hier geht es um Schriftgelehrte, nicht im Judentum, sondern im Reich der Himmel. Schriftgelehrte in der Christenheit. Und dann sagt der Herr, die können aus dem Schatz Neues und Altes hervorbringen. Das heißt, Altes, das schon lange bekannt war im Alten Testament, und Neues, was erst neutestamentlich geoffenbart ist. Aber Schriftgelehrte heißt eben, dass man die Schrift kennt. Und das kann auch beinhalten, dass man die Grundsprachen beherrscht. Hebräisch, Griechisch, Aramäisch. Aber eben nicht einen Titel trägt. Für als geistlicher Titel dazu. Aber der Herr spricht über die Schriftgelehrten im Reich der Himmel. Und macht also klar in Matthäus 23, 8, einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Also nicht mit geistlichen Titeln und da verschiedene Positionen geben lassen, sondern wir sind eine Brüderschaft. Und das ist der Gedanke bei dem Begriff Brüdergemeinde. Da geht es nicht um eine bestimmte Organisationsform, sondern es geht darum, wir sind nicht eine Pfarrergemeinde, wo einer sprechen darf, sondern eine Brüdergemeinde, wo niemand sprechen darf. Also der Herr erlaubt es, aber er nimmt den Bruder, die Brüder, die er will und führt. Ja, das ist der Punkt. Ihr alle aber seid Brüder. Und dann sagt der Herr, nennt auch niemanden auf der Erde euren Vater. Denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Oh, dann dürfen unsere Kinder nicht mehr Papi sagen. Was sagt ihr dazu?
Das ist kein geistlicher Titel.
Das ist kein geistlicher Titel.
Es gibt ja eine große Kirche, wo man immer vom Heiligen Vater spricht. Genau das ist...
Ja, es gibt eine große Kirche mit Sitz in Rom, wo der Führer genannt wird Heiliger Vater. Nicht nur Vater, sondern Heiliger Vater. Und noch schrecklicher, Pater Sanctissimus. Was heißt das? Sanctissimus. Der Hochheilige, der Allerheiligste Vater. Das ist ja der Superlativ im Lateinischen. Sanctus, also Pater Sanctus wird auch gesagt. Pater Sanctissimus, der Hochheilige oder Heiligste Vater. Und das ist ein Titel, Heiliger Vater, den wir im Neuen Testament wo finden? Johannes 17, wo der Sohn Gottes noch vor seinen Leiden am Kreuz als der ewige Sohn den ewigen Vater anspricht und er sagt zu ihm in Johannes 17, Vers 11, Johannes 17, 11, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und so weiter. Dein Name, Heiliger Vater. Und der Herr Jesus nannte den Vater im Himmel im Hebräischen wie? Abba. Adonai auch, aber im Sinn von Vater, Abba. Und da muss man verstehen oder sich vor Augen halten, im Judentum hat man gelehrt, man soll Gott nicht Abba nennen. Das entspricht ja in unserer Sprache Papa, Papi. Und man darf im Judentum Gott auch nennen Avinu. Zum Beispiel in den jüdischen Gebeten findet man Avinu Sheba Shamayim. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Also das Unser Vater ist noch voll im Jüdischen drin, in der Bergpredigt. Ja? Aber in Markus 14 sehen wir, der Herr Jesus nannte persönlich Gott den Vater, aber Vater. Und das war ganz ungewöhnlich. Und noch ungewöhnlicher ist die Tatsache, dass dann Römer 8 und Galater 4 sagt von den Erlösten, die zur Gemeinde gehören im Neuen Testament, dass sie durch den Geist Gottes Gott ansprechen dürfen als Abba, Vater. Und damit eine Nähe haben zu Gott, wie man das im Judentum nicht kannte. Ganz entsprechend dem, dass Gott im Alten Testament, im Judentum, der verborgene Gott ist hinter dem Scheidevorhang. Aber durch das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz, wo dann im Tempel im Moment seines Todes der Vorhang, der Scheidevorhang von oben nach unten zerrissen wurde, Matthäus 27, ist der Zugang da offen. Und wir haben eine Nähe zu Gott, dem Vater, dass wir ihn anrufen dürfen, genauso wie der ewige Sohn das tat. Aber Vater, alles ist dir möglich. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und in Johannes 17, 11 sagt der Herr Jesus, Heiliger Vater. Und das wird verwendet für einen Menschen. Das ist so schrecklich. Und das raubt Gott die Ehre in einer völlig unakzeptablen Art und Weise. Und das Wort Gottes, das steht auch in jeder katholischen Bibel, sagt ganz klar, ihr sollt niemand auf der Erde euren Vater nennen. Und das sagt er zu Petrus. Ja, er spricht ja zu den Jüngern und zur Volksmenge, nicht wahr? Also Petrus hörte das auch, ihr sollt niemanden auf Erden euren Vater nennen. Und übrigens, Papst kommt von Griechisch Papas. Das ist Papi, auf Altgriechisch. Das entspricht Abba. Und der Abt im Kloster, das Wort Abt geht auch zurück auf Aramäisch Abba, Hebräisch, Aramäisch Abba. Das geht gar nicht. Der Abt hat ja in der katholischen Kirche den gleichen Rang wie ein Bischof. Und er ist der Leiter des Klosters. Aber so in den frühen Jahrhunderten, im frühen Mittelalter, wurden alle Klostermitglieder als Abba angesprochen. Und später nur noch der Leiter, der Abt. Das ist vollkommen Widerspruch zu dem. Oder wenn man denkt an Priester in der katholischen Kirche, die lassen sich ansprechen als Pater. Lateinisch Vater. Das geht gar nicht. Es ist offen im Widerspruch zu dem, was Gottes Wort lehrt. Und dann auch nicht Meister. Die Fußnote in Elberfelder erklärt, oder Lehrmeister, Führer. Also auch nicht ansprechen als Führer. Und dann erklärt der Herr Jesus eben, er ist der Lehrer, Vers 8. Der Vater im Himmel ist der Vater und er, Christus, der Messias, ist der Führer. Und wir dürfen seine Ehre nicht streitig machen, indem wir eben Titel verwenden. Aber ganz wichtig, das bezieht sich auf geistliche Titel. Und darum sollen unsere Kinder sagen, Vater. Oder, um noch mehr die Herzensbeziehung auszudrücken, Papi. Und es gibt Familien, die sagen ihren Kindern, ich bin Christian, und das ist die Susanne. Das ist so traurig. Ich meine, es gibt etwa 4 Milliarden Männer auf dieser Erde. Und nur zu einem einzigen kann man sagen, Vater oder Papi. Und es gibt etwa 4 Milliarden Frauen, aber nur eine kann man ansprechen als Mami oder Mutter. Und ausgerechnet dieser einen Person gibt man diesen Ausdruck nicht. Das ist schon traurig. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ja, sollten wir uns dazu ermutigen lassen, das uns ja nicht nehmen zu lassen. Und es gibt natürlich eine geistliche Beziehung als Vater. Schlagen wir mal auf. 1. Timotheus. Erst Timotheus 1. Eins und zwei. Lest du, Pascal?
Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn.
Ja, also er sagt zu Timotheus, echtes Kind im Glauben. Und das hängt damit zusammen, auf der ersten Missionsreise kam der Apostel Paulus in die Gegend von Lystra und Derbe und dort kam Timotheus, der im Judentum aufgewachsen war und schon von Säuglingsalter unterwiesen wurde im Alten Testament von seiner Mutter und von seiner Großmutter, die gläubig waren im Sinn des Judentums, kamen zum Glauben an den Messias und wurde so wiedergeboren. Natürlich viele andere kamen auch zum Glauben, aber unter anderem eben Timotheus. Und diesen jungen Mann hat er dann sehr stark gefördert in seiner geistlichen Entwicklung. Und das gab eine spezielle Beziehung. Und in dem Sinn war er ja geistlicher Vater. Aber nirgends hat Paulus sich ansprechen lassen als Vater von denen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Das geht nicht. Aber diese geistliche Beziehung, die dann eben eine spezielle Beziehung sein kann, die ist da. Und wenn wir noch aufschlagen, 1. Korinther 4, die Korinther kamen ja durch die Evangelisationsarbeit von Paulus zum Glauben. Und da lesen wir in Kapitel 4, Vers 14, bitte.
Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt, durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer.
Den Korinthern macht er klar, es besteht eine besondere Beziehung zu ihnen. Sie sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und das gab auch so besondere Herzensbeziehung. Und er sagt, es gibt 10.000 Pädagogen. Erzieher, steht das Wort Pädagogos. Pädagogen. Ja? Ja, nicht dasselbe. Und da drückt er das aus. Aber er benutzte nicht, er ließ es nicht zu, dass man ihn als Vater anredete. Also ganz wichtig. Und dann zeigt der Herr Jesus in Matthäus 23, Vers 11, eben diese geistliche Titelsucht steht im Gegensatz zu geistlicher Demut. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Und dann zeigt er den Grundsatz, wer aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Das ist mit Satan auch so geschehen. Er war ein Engel Gottes, ein führender Engel, der nicht damit zufrieden war, sondern Hesekiel 28, ab Vers 12, spricht über seinen Sturz und Jesaja 14, ab Vers 12. Und dort wird gesagt, dass er sich sagte, ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Und dann wurde er auf die Erde gestürzt, wie Jesaja 14 sagt. Wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Aber der ewige Sohn Gottes, der alles ins Dasein gerufen hat, von ihm heißt es in Philipper 2, Vers 5, dass er, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Das war nicht etwas, das er an sich reißen musste. Das war einfach Tatsache, dass er Gott, dem Vater, gleich war. In Sacharja 13, Vers 7 nennt Gott den Messias mein Hirte. Mein Genosse, Schwert erwache wieder den Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Genosse, hebräisch, Amiti. Amit, Genosse, Amiti, mein Genosse. Amit bedeutet im Hebräischen der Gleichgestellte. Ja, im heißt mit, also der auf der gleichen Stufe ist. Der Amit. Er nennt den Messias mein Genosse. Er hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Aber im Gegensatz dazu hat er sich erniedrigt. Und in den folgenden Versen werden uns 7 Stufen der Erniedrigung gezeigt. Bis zur Stufe 6 erniedrigt er sich bis zum Tod. Aber nicht irgendein Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist Nummer 7. Man muss wirklich ganz genau schauen. 7 Stufen werden da beschrieben, wie der Jesus sich erniedrigt hat. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den höchsten Platz gegeben, als Mensch, der sich so erniedrigt hat, hat den höchsten Platz bekommen. Und darum wird auch im Markus-Evangelium, wo ja besonders das Thema vor uns steht, Jesus Christus ist der vollkommene Diener. In Matthäus geht es darum, er ist der König. Aber im Markus-Evangelium, der Diener, der sich so tief erniedrigt hat als Diener. Und nur im Markus-Evangelium wird beschrieben, dass der Herr Jesus nach der Auferstehung sich auf Gottes Thron gesetzt hat. Passend eben zum Charakter des Evangeliums. Der Diener, der sich erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Man nimmt den höchsten Platz ein. So endet das Markus-Evangelium. Gibt es noch eine Frage? Dann schlage ich vor, wir sparen die 8 Wehe, die dann in den nächsten Versen folgen, auf für nächstes Mal. Ich habe gedacht, heute kommen wir mit Kapitel 21 im Nu durch. Aber wir stehen ja nicht unter Zeitdruck und wir wollen das Wort genießen und aufnehmen und einpflanzen lassen, sodass es in unserem Leben Frucht bringt. Und wir sehen, jeder Vers enthält eben eine solche Fülle. Vielleicht noch ein Punkt zum Schluss, der mir am Herzen liegt. Wir haben gesehen, dass wir Gläubige den himmlischen Vater auch Abba Vater nennen dürfen. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, ja, wie ist das? Es gibt Christen, die nennen Gott Daddy. Das ist Berndeutsch für Papi. Soll man das so machen? Und die Antwort, die ich gegeben habe, war die in Römer 8 und in Galater 4, wie gesagt, dass wir Gott ansprechen dürfen als Abba. Aber das Wort Abba, das ist gar nicht griechisch. Das ganze Neue Testament ist griechisch. Und da steht plötzlich ein aramäisches Wort drin. Warum hat Paulus nicht das Wort genommen für zum Beispiel Patridion wäre möglich gewesen. Patridion heißt Väterchen. Ja, das ist so ein Kosename wie im Russischen, Babuschka. Ja. Oder hätte er auch im Prinzip, gäbe es altgriechisch, das Wort Papas für Papi. Hat es nicht verwendet. Sondern er hat Abba verwendet. Und er lehrt also den römischen Christen, wir haben eine solche Nähe zu Gott, benutzt das Wort Abba im Aramäischen.
Es gibt noch dazu eine linguistische Ergänzung.
Ja.
Man weiß, dass beim Spracherwerb eines Babys, dass das Öffnen und das Schließen der Lippen
ja,
sowohl Abba als auch Papa hervorkommen lässt. Das heißt, das ganz Vertraute, also die ganz einfache Nähe, nicht jetzt geistlich gesehen. Ein Kind ist ein Kind des Vaters, egal wie jung oder wie alt es ist. Und es ist einfach dieses Bewusstsein, da ist der, dem ich vertrauen kann, der für mich da ist und eigentlich alles mit der Mutter zusammen.
Ja, das ist ja genau so. Diese Kosenamen für Vater, die kommen aus der Kindersprache. Das Baby auf dem Wickeltisch macht den Mund auf. Ba, ba. Natürlich, das ist etwas vom Einfachsten zu sagen. Und darum ist es auch in allen möglichen Sprachen, findet man da Übereinstimmungen. Man stellt die Frage, aber wieso sagt man das da so ähnlich? Das ist eine Sprache, die gar nichts zu tun hat mit den europäischen Sprachen. Ja, das kommt alles davon. Eben ein Baby, das die Lippen zu hat. Also ein Lippenlaut. P. Im Afrikanischen gibt es zum Beispiel Fofo. Ja, auch mit den Lippen. Und dann ein Vokal. Fofo. Papa. Abba. Ja, natürlich. Und das drückt eben das Vertraute von ganz klein auf, aus, und das dürfen wir Gott gegenüber äußern, aber der Apostel Paulus sagt den Römern, nicht auf Griechisch, sagt Papas oder Patrion, das geht sowieso nicht. Den ewigen Gott anzusprechen mit Väterchen, das merkt man, das wäre ja unwürdig. Und da hat er das Wort aber gegeben. Und die Römer mussten lernen, und auch die Galater, galatischen Gemeinden in der heutigen Türkei, die mussten lernen, aber, das ist das ganz Vertraute, aber nicht irgendwie so locker vom Hocker. Und das ist das Problem, wenn dann einfach Daddy und so, Papi in der eigenen Sprache so benutzt wird. Ich habe dann dieser Person gesagt, schau selber, wie ist das Umfeld in diesen Gemeinden, wo das heute praktiziert wird, wie steht es mit der Ehrfurcht? Und merkt man, immer wieder fällt auf, gerade in dem Zusammenhang ist dort ein Fehler, ein Mangel. Eben das Jesus Christus ist nicht einfach so ein Kollege. Ja? Und der Vater auch nicht so, dass eben die tiefe Ehrfurcht fehlen würde. Und das wird eben eigentlich dadurch gefördert, indem man den biblischen Ausdruck benutzt, den Paulus als fremder Name zunächst, aber mit der Zeit wurde er vertraut, aber eben für Gott. Und da wird die Ehrfurcht vor Gott, dem Vater, gefördert und trotzdem das Bewusstsein dieser tiefen, auch gefühlsmäßigen Nähe, die wir zum ewigen Vater haben dürfen. Die gleiche Nähe, die der ewige Sohn von Ewigkeit her hatte. Wie wir das in Johannes 17 so schön sehen. Ja, da möchte ich gern schließen.